بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله alles ook met Allah dem Herrn der Welten Allah segen heil barmherzigkeit nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah segen heil sei auf ihm seine Barmherzigkeit und auf all diejenigen die in seine Fußstapfen treten bis an den Tag der Auferstehung wir möchten uns heute inshallah Surat al-Balad näher anschauen Sura Nummer 90 und wir bitten Allah azza wa jalla dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht so dass wir sie verlassen mit mehr Wissen, als wir vorher gehabt haben und auf das Allah Azza wa Jal unsere Sünden vergibt und unseren Iman stärkt und uns lehrt von dem, was wir nicht gewusst haben. Wir lesen, inshallah, wie gewohnt, erst einmal die Sura in deutscher Sprache übersetzt vor. Surat al-Balad, auf Deutsch die Ortschaft. Allah beginnt, indem er sagt, im Namen Allahs, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Nein, ich schwöre bei dieser Ortschaft, wo du in dieser Ortschaft deinen Aufenthalt hast, und bei einem jeden Erzeuger und dem, was er erzeugt. Wir haben den Menschen ja zu einem Leben in Mühsal erschaffen. Meint er etwa, dass überhaupt niemand Macht über ihn hat? Er sagt, ich habe Besitz in Mengen verbraucht. Meint er etwa, dass niemand ihn gesehen hat? Haben wir ihm nicht zwei Augen gemacht, eine Zunge und zwei Lippen und ihn beide Hochebenen geleitet? Aber er ist nicht den steilen Passweg hinaufgestürmt. Und was lässt dich wissen, was der steile Passweg ist? Es ist die Freilassung eines Sklaven oder zu speisen am Tag einer Hungersnot, eine Weise, die einem nahe ist, oder einen Armen, der dem Boden nahe ist, und dass man hierauf zu denjenigen gehört, die glauben, einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen und einander die Barmherzigkeit eindringlich empfehlen. Das sind die Gefährten der rechten Seite. Diejenigen aber, die unsere Zeichen verleugnen, sie sind die Gefährten der unglückseligen Seite. Über ihnen liegt ein sie einschließendes Feuer. Surat al-Layl, liebe Geschwister, ist eine mekkanische Sura zur Erinnerung. Das heißt, diese Sura wurde vor der Auswanderung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart. Und wir beginnen mit der ersten Ayah. Natürlich, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, darüber haben wir ausführlich bei der Surat al-Fatiha gesprochen, deswegen überspringen wir sie regelmäßig. Allah sagt in der ersten Ayah, La uqsimu bihada al-Balad. Das heißt, das Wort am Arabischen La heißt Nein. Oder könnte auch bedeuten Nicht. Und je nachdem würde man übersetzen, La uqsimu bihada al-Balad. Nein, ich schwöre bei dieser Ortschaft. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala verneint etwas, und er schwört bei dieser Ortschaft. Oder man könnte übersetzen, La uqsimu bihada al-Balad. Ich schwöre nicht bei dieser Ortschaft. Das wäre eine Verneinung dieses Schwures. Und was darauf hinweist, dass hier sehr wohl der Schwur an sich gemeint ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala sehr wohl schwört bei dieser Ortschaft, sind andere koranische Shad-Lesarten, in denen anders gelesen wird. La uqsimu bihada al-Balad. Das wäre eine Betonung des Schwures, oder andere arabische Gedichte, in denen, also die arabische Sprache, die darauf hinweist, dass das Wort La im Arabischen manchmal keine Bedeutung hat. Ja, das Wort wird zwar erwähnt, hat aber an sich keine sprachliche Bedeutung. Und das gibt es im Koran an einigen Stellen. Und denn der Koran al-Karim wurde in der arabischen Sprache hinabgesandt. Und auch in der deutschen Sprache gibt es manchmal Ausdrücke, die man verwendet, wenn man sie weglassen würde, hätte das überhaupt gar keinen Einfluss auf die Bedeutung des Satzes. Und das ist im Arabischen ebenfalls der Fall. Und es gibt unterschiedliche Auslegungen, warum Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wort La am Anfang von manchen Suren sagt. Dazu gehört Surat al-Balad, ist jetzt die erste in unserer Reihenfolge, die jetzt über den Weg gelaufen ist. Aber es gibt auch andere Suren, wo Allah subhanahu wa ta'ala mit La beginnt. Und die Frage ist, was soll hier, wenn er natürlich den Schwur verneint, dann ist die Bedeutung relativ klar. in dem Sinne, dass er nicht bei dieser Ortschaft schwört. Warum, können wir inshallah später sehen. Aber wenn er bei, wenn das Wort La keine Bedeutung hat, beziehungsweise wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas verneint, was soll damit verneint werden? Da muss man sich etwas dazu denken, als hätten die Quraysh eine Behauptung aufgestellt, die jetzt nun verneint werden soll. Also würde Allah subhanahu wa ta'ala sagen, nein, es ist nicht so, wie ihr es behauptet habt. Es ist nicht so, wie ihr es behauptet habt. Zum Beispiel bei Surat Al-Qiyamah, da heißt es auch am Anfang, La uqsimu bi yawm al-Qiyamah. Das heißt, nein, ich schwöre beim Tag der Auferstehung. Als hätten sie also behauptet, dass der Tag der Auferstehung niemals stattfinden wird. Und als würde Allah also ihnen sagen, nein, es ist nicht so, wie ihr behauptet. Sondern der Tag der Auferstehung wird sehr wohl stattfinden. Und in diesem Fall hier habe ich bei den Tafsir-Gelehrten keine deutliche Erklärung gefunden, was hier verneint werden sollte. Deswegen möchten wir auch keine Behauptung aufstellen. Ansonsten bleibt auch die andere Möglichkeit, dass es wie gesagt ein zusätzlicher Buchstabe ist oder Wort ist, das an sich keine Bedeutung hat. Oder es ist eine Betonung, wie wir gesagt haben, nach der anderen Lesart, die Schad ist allerdings, die heißt La'uqsimu, indem wir das Alif nicht sprechen würden. Wallahu ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala schwört also nach einer Auslegung bei dieser Ortschaft. Diese Ortschaft ist unter Übereinkunft der Tafsir-Gelehrten Mekka gemeint. Die Ortschaft von Mekka gemeint. Und das weist auf die hohe Stellung hin, die diese Ortschaft bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und deswegen sind die meisten Ulama auch der Meinung, dass Mekka die beste Ortschaft ist auf dieser gesamten Erde. Besser als Medina, besser als Al-Aqsa, besser als jede andere Ortschaft auf dieser Welt. Und nicht umsonst ist ein Gebet, das man in der heiligen Moschee verrichtet und nach manchen Gelehrten sogar die gesamte Gegend, aufgrund solcher Beweise unter anderem Beweisen, ist das Gebet in dieser Zone ein hunderttausendfaches wertvoller als ein Gebet, das an anderer Stelle verrichtet wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in der zweiten Aya, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. Das heißt, da gibt es verschiedene Arten, diese Aya zu übersetzen. Eine davon ist, wie wir hier gerade vorgelesen haben, wo du in dieser Ortschaft deinen Aufenthalt hast. Denn Hillun kommt vom arabischen Wort Halal, aber kann auch von Hal herkommen und bedeutet, wo man eben sozusagen zu Hause ist, sich niedergelassen hat. Ja, yani wa anta halun bihadha al-bad. Das soll damit nach einer Auslegung gemeint sein. Und wir haben ja gesagt, der Quran al-Karim ist eine Herabsendung vom allwissenden Herrn. Und wenn er subhanahu wa ta'ala uns mehr als eine Bedeutung mitteilen wollte in einer Ayah, dann hat er das gemacht, subhanahu wa ta'ala. Wir wissen, dass viele Ayat, sie beinhalten mehr als eine Auslegung. Warum? Weil der Koran al-Karim kommt von einem allweisen Herrn. Und deswegen ist es nicht weit hergeholt zu sagen, dass eine Ayah mehr als eine Bedeutung impliziert, was auch tatsächlich in vielen Ayat, wo Wissen der Fall ist. Und deswegen sagen wir immer wieder, wenn es zu einer Ayah mehr als eine Auslegung gibt und diese Auslegungen widersprechen sich untereinander nicht, gibt es keinen Grund, eine der anderen vorzuziehen, es sei denn, man hat dafür einen Beweis. Nur die Frage ist, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Satz sozusagen hier erwähnt? Erstmal schwört er bei der Ortschaft von Mekka, wo du in dieser Ortschaft deinen Aufenthalt hast. Im Tafsir heißt es dazu ganz einfach, denn Allah subhanahu wa ta'ala oder diese Ortschaft Mekka hat deswegen seinen hohen Stellenwert und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala bei dieser Ortschaft geschworen, weil in ihr sich der edelste aller Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala aufgehalten hat und dort geboren ist und dort seine Da'wah verbreitet hat und deswegen ist diese Ortschaft so wertvoll bei Allah und deswegen hat er geschworen bei dieser Ortschaft. Deswegen, als wäre diese Sache, die zweite eine Erklärung, der erste, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, naja, weil du in dieser Ortschaft diesen Aufenthalt hast, ist diese Ortschaft von so großer Bedeutung, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei dieser Ortschaft schwört. Und warum schwört man bei einer Sache? Weil, oder was bedeutet es, bei einer Sache zu schwören? Zu schwören bedeutet, oder warum schwört man bei einer Sache? weil diese Sache bei dir einen hohen Stellenwert hat. Das heißt, du willst der Person sagen, ich schwöre bei der Sache so und so. Und wir, natürlich, wir dürfen nur bei Allah schwören. Aber die Frage ist, warum schwört jemand allgemein? Ja, warum haben die Menschen früher geschwört? Warum schwört jemand bei seinem Vater? Oder warum schwört jemand bei seiner Mutter? Oder bei irgendeiner... Er schwört bei Dingen, die für ihn wichtig sind, die für ihn Bedeutung haben. Als würde er dir sagen, ich würde niemals einen Schwur brechen, bei dem ich bei der Person so und so geschwört habe, die für mich etwas Besonderes ist. Versteht ihr? Das ist eine Bekräftigung der Aussage. Und deswegen darf man auch nur bei Allah subhanahu wa ta'ala schwören, weil für uns gläubigen Menschen niemand so besonders ist, niemand die Stellung hat wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn du über jemand anderes schwören würdest als bei Allah subhanahu wa ta'ala, wäre es eine Form von Schirk. Warum? Weil du jemanden auf seine Stufe subhanahu wa ta'ala stellen würdest, zumindest würdest du ihm dieses Recht zusprechen, was nur Allah zusteht. Und deswegen ist das Schwören bei jemand anders außer Allah mindestens eine Form des kleinen Schirkes. Und wenn wir sagen kleinen Schirk, dann ist es keine Verniedlichung, sondern damit ist gemeint, dass man dadurch nicht aus dem Islam austritt, aber es ist das gehört zu den größten Sünden, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, schlimmer als Zina, schlimmer als Khamr, schlimmer als Riba, schlimmer als Töten, schlimmer als alle anderen Sünden, weil der Schirk ist die größte Sünde, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wir haben gesagt, dass das Wort Hil vom Wort Halal im Arabischen herkommt. Halal bedeutet auf Arabisch erlaubt. Und wir meinen damit gesetzlich erlaubt. Und deswegen sagten manche Tafsir-Gelehrten im Zusammenhang mit der Stadt Mekka, dass hiermit gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Stadt wir wissen, dass Mekka und Umgebung ist ein Haram, das heißt eine heilige Zone. Das heißt eine Zone, in der bestimmte Dinge verboten sind, die an anderen Stellen nicht verboten wären. Genauso wie du, wenn du im Ihram bist oder Muhrim bist bei der Hajj und bei der Umrah, sind dir Dinge verboten, die dir normalerweise erlaubt sind. Ja? Und diese heilige Zone, Al-Haram, da gibt es zwei davon, eine in Mekka und die Gegend von Medina. In der Zone von Mekka war dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wie jedem anderen Menschen auch verboten, andere Menschen den Krieg zu erklären, zum Beispiel. Das ist eine der Verbote, die in dieser Zone gelten. Aber in der Zeit, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka betreten hat, Mekka erobert hat, Mekka vom Schirk befreit hat, an diesem Tag, Yawm al-Fath, nennt man das auf Arabisch, der Tag der Eroberung oder der Tag der Befreiung, der Tag des Sieges. An diesem Tag, liebe Geschwister, hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Krieg erlaubt für eine gewisse Zeit an diesem Tag. An diesem Tag hat Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam es erlaubt, Krieg zu führen an diesem Tag. Auch obwohl es in der heiligen Zone war. Für eine gewisse Zeit. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass danach die Heiligkeit dieser Zone wieder zurückgekehrt ist, wie sie vorher war, bis an den Tag der Auferstehung, sinngemäß sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies, was so viel bedeutet, wie dass die Sache auch für ihn danach verboten worden ist. Das heißt, manche Gelehrte sind der Meinung, dass hier mit Hil gemeint ist, O Prophet, dir ist in dieser Ortschaft das erlaubt worden, was niemandem vor dir erlaubt worden ist. Denn Mekka und Medina ist verboten worden oder ist heilig erklärt worden, schon damals von Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin in der dritten Ayah, Und bei einem jeden Erzeuger und dem, was er erzeugt. Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei jedem Erzeuger. Der Erzeuger ist jeder Vater. Jeder Vater, der etwas zeugt und dem, was er erzeugt, natürlich, das ist sein Kind, egal ob Tochter oder ob Sohn. Und das ist natürlich eine der gewaltigsten Schöpfungen Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat vieles erschaffen, aber die Schöpfung des Menschen ist eine der gewaltigsten überhaupt. Warum? Weil die Schöpfung des Menschen an sich so viele Weisheiten verbirgt. Der Mensch selbst ist Beweis genug dafür, dass er ein Geschöpf ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala den Mensch, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Al-Musawwir ist. Al-Musawwir ist derjenige, der etwas auf schönste Art und Weise gestaltet und formt. Und das ist einer der Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Schöpfung des Menschen ist deswegen besonders, weil Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen über alle anderen Geschöpfe gestellt hat. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala, sofern natürlich gläubig ist, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen an sich, ob gläubig oder ungläubig, hat er ihm Charaktereigenschaften gegeben oder Eigenschaften gegeben, die er nicht allen anderen Geschöpfen gegeben hat. Manchen Geschöpfen hat Allah subhanahu wa ta'ala das Augenlicht gegeben. Den Menschen auch. Anderen Geschöpfen hat Allah subhanahu wa ta'ala zwar Augenlicht gegeben, aber nicht zum Hören. Ja? Und so weiter und so fort. Aber den Menschen hat Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften gegeben, zusammen, also viele Eigenschaften gleichzeitig gegeben, ja, auch dass er aufrecht läuft, statt dass er auf allen Vieren geht, dass er ihm einen Verstand gegeben hat, dass er ihm die Möglichkeit gegeben hat, sich zu artikulieren, die Tiere können sich nicht artikulieren und so weiter und so fort. Und deswegen ist der Mensch zweifellos gehört dazu, der Allah subhanahu hat ihn erhöht. Allah sagt, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, wir haben den Menschen, den Sohn des Adams, geehrt. Ja. Und deswegen ist der Schwur bei diesem Menschen, zeigt auch den hohen Stellenwert des Menschen bei Allah subhanahu wa ta'ala und vieles andere. Die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala von den Menschen Gesandte erweckt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen nicht einfach im Stich gelassen hat, sondern hat zu ihnen Gesandte geschickt. Die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala für die Menschen einen Paradiesgarten bereitet hat, dessen Breite so groß ist wie Himmel und Erde und vieles andere, dass er Engel erschaffen hat, die sich um die Menschen kümmern und vieles andere, dass Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, von dem wir auch vielleicht gar nicht wissen. Wenn jemand bei etwas schwört, dann will er damit etwas aussagen. Weil ein Schwur an sich macht keinen großen Sinn. Das heißt, man schwört bei etwas, um etwas auszusagen. Das ist, und die Sache, die man aussagen möchte, nennt man auf Arabisch Jawab al-Qasam, und das ist genau, was sich in der vierten Aya befindet. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat geschworen zweimal, wobei bei der Ortschaft und bei dem Erzeuger und dem Erzeugten. Natürlich der Erzeuger, liebe Geschwister, gemeint ist jeder Vater. Er schwört bei jedem Vater und bei jedem erzeugten Sohn. Denn das ist eine unglaubliche, also schwer nachvollziehbare Angelegenheit, dass ein Mensch, erschaffen worden ist, aus einer verächtlichen Flüssigkeit, kommt plötzlich heraus ein lebendiges Wesen, ja, das sehen kann und hören kann und eine Seele hat und Allah subhanahu wa ta'ala dient. Das ist ein Wunder an sich. Und dieser Erzeuger, manche Tafsir-Gelehrten, wie Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, die haben gesagt, damit ist Adam gemeint. Ja? Und es gibt im Tafsir etwas, das nennt man die Auslegung eines Wortes gemäß eines Teiles seiner Bedeutung. Die Auslegung eines Wortes gemäß eines Teiles seiner Bedeutung. Das heißt, Erzeuger, jeder Vater ist ein Erzeuger. Wenn ich also sage, hiermit ist Adam gemeint, dann liege ich nicht falsch. Wenn ich damit sage, hier ist Muhammad gemeint, dann liege ich damit nicht falsch. Wenn ich damit meine, hier ist Ali, dann liege ich damit nicht falsch. Aber das heißt nicht, dass diese Auslegung die gesamte Aya reduziert auf diese Auslegung. Ja? Und das ist eine Sache, auf die man aufpassen muss, wenn man Tafsir liest. Das ist nicht damit gemeint, dass Mujahid rahimahullah ta'ala damit sagen will, damit ist nur Adam gemeint, der hier. Denn wenn Allah nur bei Adam schwören wollte, hätte er Adam erwähnt und bei ihm geschworen und die Sache wäre erledigt gewesen. Ja. Und bei jedem Zeuger und dem, was er zeugt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wir haben den Menschen ja in einem Leben in Mühsal erschaffen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass diese Ayat herabgesandt worden sind in einer Phase, liebe Geschwister, die nicht einfach war für die Muslime. Eine Phase, in der es um das Überleben ging, eine Phase, in der die Muslime eine Minderheit waren und aufgrund ihres Glaubens verfolgt worden sind und aufgrund ihres Glaubens Dinge ausgehalten haben, die, von denen wir einiges davon wissen, dass sogar bis zum Tod mussten manche Leute Geduld zeigen. Und in dieser Phase, liebe Geschwister, kommen diese Ayat wie als Beruhigung für die Herzen der gläubigen Menschen. Denn der Koran, Al-Karim, einer seiner Ziele ist zweifellos, den gläubigen Menschen bei seiner Standhaftigkeit zu helfen, ihm zu helfen, standhaft zu bleiben. Denn der Mensch, von Geburt an, macht er ein Leben voller Mühsal durch. Der Mensch, wenn er geboren wird, ist es für ihn anstrengend, auch wenn wir diese Anstrengung vielleicht vergessen haben. Zumindest ist es dann für die Eltern keine einfache Angelegenheit, zumindest für die Mutter besonders. Dann macht er sein Leben durch, indem er lernen muss und sich durch dieses Leben durchschlagen muss, durchboxen muss. Und mit allen seinen Höhen und Tiefen in diesem Leben. Wenn es einmal ihm gut geht, so weiß er, dass es demnächst auch immer wieder schlecht gehen wird. Wenn er sich einmal freut, er weiß, dass irgendwann wird er auch wieder weinen müssen. Ja? Wenn er einmal gesund ist, er weiß, Krankheit wartet wieder auf ihn. Also es ist ein Leben, wo er sich immer wieder durchschlagen muss, durch die Dinge, die ihm das Leben erschweren. Probleme. Wenn ein Problem gelöst ist, wartet das nächste Problem schon auf ihn, dass er auch bitte als nächstes lösen darf. Und das geht so weiter, bis er eines Tages an einer Krankheit erkrankt und schwächer wird und sozusagen schwach wird, wie er vorher geboren worden ist und wieder Aufmerksamkeit braucht und wieder Fürsorge braucht. Und dann stirbt er, qualvoll oder auch nicht. Ja? Und danach, Gott bewahre, kann es weitergehen. Ja? Danach, das ist nach dem Tod, hört die Sache nicht auf, denn dann geht es erstmal weiter mit dem Grab und mit Al-Barzakh, also diese Zwischenstufe zwischen der Auferstehung und dem Tod. Und in diesem Grab, da gehen die Fragen los und dann geht so quasi die kleine Rechenschaft beginnt schon. Und wenn es ihm dann gut, wenn er rechtschaffen war, dann Alhamdulillah, dann wird das, was nach seinem Tod ist, leichter sein. Und wenn er nicht rechtschaffen war oder wenn er sogar ungläubig war, möge Gott uns davor bewahren, dann geht es ihm nach dem Tod noch schlechter und ist die Mühsal noch größer, als sie sowieso schon zu Lebzeiten war. Insofern spricht Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wir haben den Menschen ja in einem Leben in Mühsal erschaffen. Und deswegen sollten die Leute jeder Muslim, und die ersten Muslime, die angesprochen sind, haben wir gesagt, die Muslime in Mekka, aber das gilt sich für jeden anderen Muslim auch, dass er wissen soll, wenn ihn etwas getroffen hat, ein Leiden getroffen hat, so ist das Leben für ihn so bestimmt, dass er leiden soll. Das Leben ist nicht bestimmt, dass er nur genießen soll. Wenn die Wonne, die ewige Freude, die ist im Paradies und die ist nicht in diesem Leben. Deswegen ist es nur ein natürlicher Lauf der Dinge, dass ein Problem nach dem anderen auftaucht. Und die Frage, die Kunst ist es nur, dieses Problem zu bewältigen und Geduld zu zeigen und Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls gegenüber dankbar zu sein und keine Unzufriedenheit zu äußern. Das ist das Leben. Und wenn du das geschafft hast, dann bist du auf einem guten Weg. Und ansonsten musst du noch einmal sozusagen dich selbst überprüfen. Allah sagte in der 5. Ayah, meint er etwa, dass überhaupt niemand über ihn Macht hat? Manche Tafsir-Gelehrten haben gesagt, dass diese Ayah herabgesandt worden ist über einen ganz bestimmten Menschen. Und der hieß Abul Ashiddain ibn Kalada. Und diese Person soll eine Person gewesen sein. Ich sage extra soll, weil dafür gibt es meines Wissens nach keine sahihe Überlieferung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist auch unerheblich, weil es geht ja um die allgemeine Aussage. Es geht ja uns hier nicht um, wir alle möchten öfter gerne wissen, was der Offenbarungsgrund war einer bestimmten Ayah. Das ist wie gesagt schön zu wissen, das weißt du jetzt nicht in diesem Zusammenhang, wer diese Person war. Aber, lieber Bruder und liebe Schwester, es ändert nichts an der allgemeinen Aussage, die Allah subhanahu wa ta'ala uns sowieso mitteilen möchte. Denn wenn Allah wollte, hätte er die Person erwähnt. Aber das Problem ist, wenn Allah die Person erwähnt hätte, dann würden wir manchmal denken, es geht nur um diese eine Person. Und deswegen in den allermeisten Stellen des Koran findet man keine Namen vor. Nur ganz selten findet man, also ich habe jetzt keine Statistik vor mir, aber sehr oft findet man, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht den Namen erwähnt hat. Ja? Dass er sagt, oh ihr Gläubigen, ist doch vollkommen egal, ob da jetzt Abu Bakr angesprochen ist und Umar, oder Umar und Ali, oder Ali und Khalid, oder Zaid und ein anderer Zaid, doch, spielt gar keine Rolle. Es geht um die gläubigen Menschen und wenn du zu ihnen gehören willst, dann hör zu, was Allah dir zu sagen hat. Diese Person und jede andere Person, die behauptet, unabhängig zu sein von Allah subhanahu wa ta'ala, diese Personen sind in diesen Ayat angesprochen. Allah azza wa jal sagte, meint er etwa, dass überhaupt niemand Macht über ihn hat? Manche Menschen denken, aufgrund der Stärke, die Allah ihnen gegeben hat, und das war auch manche Völker, über die uns Allah im Koran berichtet hat, manche denken, dass aufgrund der Macht, die Allah ihnen verliehen hat, dass sie unbesiegbar sind, dass sie so mächtig sind, ist egal, was ihnen passiert. Das denken gerade die Personen, die reich sind. Sie denken, egal, was für eine Katastrophe sie ereilen wird, sie haben Geld genug, um diese Katastrophe zu überwinden. Selbst wenn die Luft, selbst wenn die Erde in die Luft geht, sie könnten auf den Mond gehen, so reich sind sie. Nur, sie vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der ihnen diese Macht verliehen hat. Und wenn er ihnen diese Macht durch Kun sei wieder wegnimmt, dann ist die Macht wieder weg. Und das war's. Und der Einzige, der seine Macht behält, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das sieht man sehr schön im Laufe der Geschichte der Menschheit, dass es immer wieder Völker gab, die stärker geworden, schwächer geworden, stärker geworden, schwächer geworden sind. Und der Einzige, der gleich geblieben ist, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Der hat ihnen nämlich einem das, die Macht gegeben, dann weggenommen, dann ihm die Macht gegeben, dann wieder weggenommen. Und deswegen auch die heutigen Mächte, die wir finden, sie werden eines Tages genauso wieder verfallen, wie viel mächtigere Völker gelebt haben vor uns. Und manche Menschen macht eben diese Macht, die Allah ihnen gegeben hat, blind. Und insofern ist eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala entweder etwas Gutes für dich, aber es kann auch etwas Schlechtes für dich sein. Und das hängt mehr von dir ab. Das heißt, je nachdem, wie du damit umgehst. Der eine geht mit seinem Vermögen um, indem er es für Allah ausgibt, und der andere nimmt sein Vermögen, gibt es für den Shaitan aus. Und deswegen ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala, nicht er ist schuld an deiner schlechten Tat, und nicht die Tatsache, dass er dir Geld gegeben hat, ist schlecht, sondern wie du damit umgegangen bist, das ist schlecht. Und das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch ganz deutlich in einem Hadith, in einem Dua. Er sagt also, meint er etwa, dass niemand über ihn Macht hat? Man sagt über diese Person, wird erzählt, dass sie sehr kräftig war. Und dass sie jede Person herausgefordert hat und keiner konnte sie besiegen. Okay? Er sagt, ich habe Besitz in Mengen verbraucht. Ich habe Besitz in Mengen verbraucht. Er sagt das Prozent, stolz darauf. Ich habe viel Geld ausgegeben. Für was? Für die Bekämpfung der Da'wah. Für die Bekämpfung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Anhängerschaft. Er sagt, ich habe Besitz in Mengen verbraucht. Meint er etwa, dass niemand ihn gesehen hat? Vielmehr hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn gesehen, derjenige, der alle sieht und der alle hört und der sogar weiß, was du denkst. Du brauchst es nicht einmal auszusprechen. Denn er wusste schon, bevor er dich erschaffen hat, was du tun wirst, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte man sich nicht mit Allah anlegen und sollte man nicht versuchen, ihn auszutricksen, wie manche Völker das tatsächlich versucht haben. Manche Völker hat man ihnen etwas verboten und man hat dann versucht, dieses Verbot zu umgehen, und sie haben vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala schon vorher wusste, was sie tun werden. Meint er etwa, dass niemand ihn gesehen hat? Haben wir ihn nicht zwei Augen gemacht? Allah subhanahu wa ta'ala, haben wir ihn nicht zwei Augen gemacht, eine Zunge und zwei Lippen und ihn beide Hochebenen geleitet? Der Mensch, Allah subhanahu wa ta'ala, hat ihm Gunsterweisungen gegeben, Ni'am gegeben, Plural von Ni'ma gegeben, durch die er, liebe Geschwister, nicht nur in diesem Leben das Leben sozusagen bewältigen kann, in diesem Leben leben kann, überleben kann, denn ohne Augen kann man natürlich auch überleben, aber mit Augen, es macht dir das Leben leichter. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat dir auch diese Gunsterweisungen gegeben, damit du nachdenkst über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah dir keine Augen gegeben hätte, dann könntest du nicht in den Himmel und auf der Erde und in den Wechsel von Tag und Nacht und nicht in den Gestirnen, die es gibt, die Zeichen sehen Allah subhanahu wa ta'ala, seine Macht erkennen, seine sein Allwissen erkennen, seine Allmacht erkennen und sein Allwissen erkennen. Und seine Fähigkeit, etwas auf schönste Art und Weise zu erschaffen. Und deswegen, Allah hat ihr zwei Augen gegeben. Und auch wenn wir über diese Augen sprechen wollten, wie viele Gunsterweisungen in diesen Augen drin stecken, dann würde jeder Mensch würde sich schämen, seine Augen zu benutzen, um etwas damit zu tun, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht mag. Diese Augen, unabhängig davon, wie sie erschaffen sind, aber diese Augen, wenn Allah wollte, hätte er sie nicht gegeben. Wäre manchen Menschen auch nicht gegeben. Wenn er will, gibt er sie dir und nimmt sie dir wieder weg. Er hat manchen Menschen die Augen auch wieder weggenommen. Wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er dir nicht zwei Augen gegeben, sondern nur ein Auge. Und mit einem Auge kann man auch wunderbar leben. Man sieht zwar nicht mehr dreidimensional, aber man kann immer noch abschätzen. Also man hat die Erfahrungswerte, man weiß schon, wie weit die Mauer entfernt ist. Ja? Wenn Allah wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er dich nicht so weit sehen lassen, wie du sehen kannst. Ja? Und wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er dich schwarz-weiß sehen lassen, statt dass du farbig siehst. Und wenn er wollte, und wenn er wollte, wenn er wollte, hätte er dir vieles erschweren können. Und deswegen danke für Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt könnten natürlich manche Leute sagen, ich bin Brillenträger, habe weniger abgekriegt an Gunsterweisungen. Lieber Bruder, liebe Schwester, alles was du bekommen hast, ist ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast überhaupt keinen Anspruch auf das, was Allah dir gegeben hat. Du kannst auch nicht sagen, oh Allah, du hast anderen so viel gegeben, warum hast du mir nicht gegeben? Also wenn du jemandem auf der Straße einen Euro schenkst, einem armen Menschen, was hältst du davon, wenn ein anderer Armer kommt und sagt, ach, das ist nicht fair, du hast jemanden, gib mir auch einen. Ja? Du sagst dir, ich bin doch gar nicht verantwortlich für dich, warum muss ich überhaupt gerecht sein? Gerecht muss ich unter meinen Kindern sein, für die ich Unterhalt zahlen muss. Okay? Aber ich muss doch nicht gerecht sein, wenn ich spende bei wildfremden Menschen, ich kann nur geben, wie ich will. Das ist meine Aufgabe. Ich mache es sehr freiwillig. Ja? Und deswegen, genauso hat der Mensch überhaupt kein Recht, sich zu beschweren. Plus, die Augen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, sind auch natürlich eine Sache von Schönheit. Und wir alle wissen, dass eines der schönsten Merkmale im Gesichte einer Frau sind die Augen. Wenn die Augen schön sind, dann das Gesicht ist ebenfalls schön. Ja? Und große Augen gelten als schöner. Und dann gibt es auch noch die Farben dahinter. Wenn Allah wollte, hätte sie alle braun gemacht, gleichmäßig. Muss er nicht blaue Augen geben, grüne Augen geben und so weiter und so fort. Plus, stellt euch einen Menschen vor, und das gibt es auch, Gott möge uns Gesundheit schenken, es gibt Menschen, die keine Wimpern haben. Auch die Wimpern, die machen das Aussehen hässlich, aber die Wimpern sind nicht lebensnotwendig. Ja? Das gleiche gilt für die Augenbrauen, wenn sie nicht vorhanden werden. All dies sind Schöpfungen Allah subhanahu wa ta'ala, durch die er den Menschen, allen anderen Geschöpfen, ausgezeichnet hat. Allah sagte, haben sie ihm nicht zwei Augen gegeben, eine Zunge und zwei Lippen? Und auch die Zunge und die Lippen, beides braucht man, um zu sprechen, um sich zu artikulieren. Ein Mensch kann nicht vernünftig reden, wenn er keine Zunge hat, dann kann er die ganzen Buchstaben wie Lam und Nun und andere gar nicht, Jim, nicht sprechen und Ja und weiß nicht was. Und genauso die Lippen, wenn er keine Lippen hat, dann kann er kein Ba sprechen, kein Nin sprechen, kein P in der deutschen Sprache sprechen. Ja? Es gibt viele Buchstaben, die er dann damit nicht sprechen kann. Plus ist es wieder eine Sache von Schönheit, dass der Mensch, die Lippen zweifellos gehören zur Schönheit des Gesichtes dazu. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diese Körperteile gegeben, damit er Allahs gedenken kann, damit er Dhikr machen kann, der La ilaha illallah sagen kann, subhanallah, damit er Koran lesen kann, damit er Hasanat sammeln kann bei ihm, subhanahu wa ta'ala, damit er andere Menschen mit ihm Da'wah machen kann. Was haltet ihr dann davon, wenn eine Person das, was Allah ihm gegeben hat, benutzt, um andere Menschen vom Weg Allah subhanahu wa ta'ala abzubringen, wie diese Person, die ihr Geld bekommen hat von Allah und andere Menschen davon, dadurch vom Weg versucht abzubringen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, dass wir das, was Allah uns gibt, gegen ihn verwenden. Das ist ja die größte Form der Undankbarkeit. Wenn eine Person gibt dir was und du benutzt auch nicht, du dankst ihm nicht nur, sondern du benutzt es auch noch gegen ihn. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Mannan. Das heißt, er ist derjenige, der Vorhaltungen macht. Er hat uns alle Gunsterweisungen gegeben, alles. Und deswegen hat er auch das Recht zu sagen, dass er derjenige ist, der das gegeben hat, um dich daran zu erinnern, dankbar zu sein. Und ebenfalls sagt er, und haben wir ihm nicht die beiden Hochebenen geleitet. Das heißt, haben wir ihm nicht die beiden Hochebenen gezeigt. Die beiden Hochebenen, liebe Geschwister, sind, wie mehrere Tafsir-Gelehrten gesagt haben, das sind die Wege des Guten und des Schlechten. Das heißt, der Weg, der zu Allah führt, und der Weg, der von Allah subhanahu wa ta'ala wegführt. Das sind die beiden Hochebenen. Und sie sind beide Hochebenen, weil beide Wege sind schwer. Der eine Weg ist schwer zu überqueren, aber das, was danach kommt, wie ein Hügel, kann man sich vorstellen. Denn das arabische Wort Najd, ja, Najd ist eine Hochebene, ist eine Gegend, die höher liegt als die anderen. Okay? Und deswegen, wenn man diese Hochebene einmal überquert hat, mit ein wenig Anstrengung, das ist eben die Umsetzung der Befehle Allahs und dass man den Verboten aus dem Weg geht, dann ist, was danach kommt, das geht dann wieder runter und ist dann wieder viel einfacher und das bewahrt auf einen eben das Paradies. Aber der andere steile Weg, der führt, liebe Geschwister, auch nach unten, allerdings zu einem Abgrund, und zwar zur Hölle, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Das heißt, es ist ein schwieriger Weg, und was danach kommt, ist noch schwieriger. Schwierig in dem Sinne, liebe Geschwister, dass der Mensch niemals zufrieden sein kann in diesem Leben und niemals die Glückseligkeit spüren kann in diesem Leben, wenn er kein Muslim ist. Das ist einfach nicht möglich, denn er denkt, dass er genießt. Die Leute, die Alkohol trinken, sie denken, dass sie genießen. Die Leute, die Glücksspiele machen, sie denken, dass sie genießen. Aber in Wirklichkeit ist das nicht der Genuss, den Allah subhanahu wa ta'ala für dich in diesem Leben vorgesehen hat. Und deswegen denkst du, dass du genießt. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Erst wenn man eine sehr schwierige Phase in seinem Leben durchgemacht hat, dann weiß man, dass die vorher eigentlich gar nichts war. Und genauso, wenn du etwas Schönes siehst, dann weißt du, dass was du vorher als schön empfunden hast, gar nicht so schön eigentlich gewesen ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die beiden Hochebenen geleitet, das heißt, hat sie uns gezeigt, wodurch, mindestens durch die Fitra selbst, Allah hat dir durch die natürliche Veranlagung etwas mitgegeben, an dem du erkennen kannst, den Weg des Guten und den Weg des Schlechten, mit dem gesunden Menschenverstand, wir sagen nochmal, der gesunde Menschenverstand, aber der ungesunde Menschenverstand erkennt das vielleicht nicht unbedingt, ebenso durch die Entsendung des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und jeden anderen Propheten zu seiner Epoche und durch die Herabsendung des Buches Al-Quran al-Karim und die anderen Bücher hat uns Allah subhanahu wa ta'ala diese Hochebenen geleitet, aber der Mensch ist trotz alledem ist er undankbar. Die meisten Menschen sind undankbar im Sinne von, dass sie ablehnen, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen möchte. Ich möchte an dieser Stelle inshallah Stopp machen. Nochmal betonen, wir haben mindestens drei wesentliche Sachen aus diesen Ayat gelernt. Die eine Sache ist die Stellung der heiligen Ortschaft von Mekka bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann ebenfalls, weil er dabei geschworen hat. Dann als zweites die wesentliche und hohe Stellung von dem Menschen an sich, dem Sohn Adams, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut, wie er sich um den Menschen gekümmert hat, dass es ihm gut geht in diesem Leben, und schickt ihn Propheten und schickt zu ihnen Bücher und schickt zu ihnen Gesandte Allahs. Und die dritte wesentliche Angelegenheit ist, dass man sich bewusst macht, dass dieses Leben ist dadurch ausgezeichnet, dass es darin Höhen und Tiefen gibt. Und es ist im Grunde genommen ein Leben voller Mühsal. Man muss sich durchackern. Eine Person arbeitet jeden Tag, um ihr tägliches Brot zu verdienen, um seine Familie zu ernähren. Und die meisten kriegen zum Beispiel 30, 40 Tage Urlaub im Jahr, ja, Freitage, und ansonsten arbeiten sie den ganzen Tag. Deswegen, das ist eine Art von Mühsal. Und wem Allah es leicht macht, ist es leicht. Und wem Allah es schwer macht, ist es schwer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch Segen für eure Anwesenheit und euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa barak alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Inshallah, beim nächsten Mal werden wir die restlichen Ayat dieser Surah uns anschauen. Barakallahu fiikum.